Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben.
Okay, ihr Lieben. Paulus hat jetzt in diesen beiden Versen gerade gesagt, wie sehr er sich verpflichtet fühlt, das Evangelium, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus, sowohl den Juden als auch den Nichtjuden zu sagen.
I'll give you
Und ich war ganz, hey Caroline, schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt darauf. Und ich war ganz gespannt darauf, als ich das gesehen habe, zu sehen oder diese Verse gelesen habe, warum er das Bedürfnis verspürte. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr eine Behauptung hört oder Behauptung lest oder was weiß ich immer und dann anfangt zu hinterfragen, warum hat er das jetzt gesagt? Warum hat Paulus das Bedürfnis verspürt, dieses Evangelium mit Juden und Griechen, das heißt auch mit allen anderen zu teilen. Und die Frage, die wir uns da stellen müssen, ist, warum und was ist so erstaunlich am Evangelium von Jesus Christus? Ihr Lieben, es beginnt damit, dass es nichts im Evangelium von Christus gibt, dessen man sich schämen muss. Dies wäre für die Leser oder Hörer des Briefes ja besonders relevant gewesen. Natürlich ist jeder neugierig auf schlechte Nachrichten. Du hörst irgendetwas, aber Paulus sagt, nein, ich schäme mich nicht. Das wäre für viele, wie ich gerade sagte, sicherlich höchst interessant gewesen. Zumal viele der Juden und sogar Nichtjuden das Gefühl hatten, dass dieses Evangelium von Jesus Christus schon ziemlich, ziemlich seltsam und unglaubwürdig klang. Und diese Diskussionen, die haben ja die Jünger und die Apostel häufig gehabt. Ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit, in der die Welt das Evangelium genauso betrachtet. Ist das wirklich Gottes Wort? Müssen wir nicht da ein Fragezeichen hintermachen? Dürfen wir nicht hinterfragen, was dort in der Bibel steht? Manchmal klingen diese Dinge, wisst ihr, die wir da hören, einfach, und das wird uns auch gesagt, weit hergeholt. Diese Botschaft von der Liebe Gottes. Das ist für einen vernünftigen Menschen ja fast unmöglich zu glauben. Paulus sagt, dass er sich dieses Evangelium nicht schämt. Das bedeutet, wenn wir es umkehren, dass er stolz auf dieses Evangelium ist. Ihr Lieben, lasst uns ein bisschen tiefer eintauchen, warum er so fühlt. Er sagt, dass es die Kraft Gottes zur Errettung ist. Was bedeutet, dass diejenigen, die dieses Evangelium Jesu glauben, die Kraft Gottes erfahren werden. Das heißt, wenn du glaubst, wenn du wirklich an Jesus glaubst, dann erfährst du die Kraft Gottes. Hey, das ist eine Zusage, die uns Gottes Wort gibt. Wenn du glaubst, erfährst du die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes tut etwas in unserem Leben. Sie verändert uns. Wenn wir die Kraft Gottes erfahren, verändert sich unser Leben. Wir bleiben nicht mehr da stehen, wo einmal gewesen sind, sondern wir machen einen Schritt auf Jesus zu, in eine Veränderung hinein. Ihr Lieben, und diese Macht, die diese Veränderung hervorrufen kann, steht sowohl den Juden als auch den Nichtjuden zur Verfügung. Wurden bis dahin nur die Juden als Gottes auserwähltes Volk bezeichnet, öffnet sich nun auch den Nichtjuden ganz weit die Tore. Sofern, aber nur sofern sie an die gute Nachricht von Jesus glaubten. Ihr Lieben, und das gilt für uns, das gilt um die Welt, das gilt für unsere Familien, das gilt für unsere Nachbarn, das gilt für Menschen um uns herum. Diese Tore öffnen sich weit. Wenn Menschen anfangen, an Jesus Christus zu glauben, an sein Wort zu glauben. Paulus fährt fort, dass eines der guten Dinge in dieser Nachricht über Jesus tatsächlich die Tatsache ist, dass Gott bereit ist, seine eigene Gerechtigkeit, ihr Lieben, seine eigene Gerechtigkeit denen zu verleihen, die an das Evangelium glauben. Wir sind gerecht durch ihn. Kannst du das so annehmen? Du bist gerecht gemacht durch den, an den du glaubst. Es gibt nichts, ihr Lieben, es gibt nichts, was man tun muss, um gerecht zu werden. Man kann diese Gerechtigkeit Gottes nicht kaufen. Man kann sie nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk, das Gott denen schenkt, die an ihn glauben. Preis dem Herrn. Er spricht nicht über unsere eigene Gerechtigkeit, die vor Gott überhaupt keine Gerechtigkeit ist. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Vers in Jesaja 64 aufgefallen. Möchte jemand diesen Vers vielleicht mal lesen? Jesaja 64, Vers 5. Hat ihn jemand?
Ja, Moment, ich guck mal eben.
Ich habe ihn.
Anke, hast du? Inke,
ja, Anke, liest du? Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugend wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind.
Genau, und in Ergänzung dazu, Jesaja 61, Vers 10.
Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet,
yes,
wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.
Amen. Ihr Lieben, hier ist also eine erstaunliche Gelegenheit für uns alle, die das Bild Gottes im Garten Eden befleckt haben. Können wir uns bitte von dem Bild lösen, dass Adam und Eva die Verursacher dieses Fehlers gewesen sind? Nein, wir alle, ihr Lieben, wir alle waren Adam und Eva. Wir alle haben Gott enttäuscht durch unser Handeln, durch unser Leben, wie wir durch diese Erde gegangen sind. Und wir sind, weil wir die Schuld haben, nicht gerecht. Aber jetzt kommt Gott mit seiner Gnade und mit Gottes eigener Gerechtigkeit werden wir ausgestattet. Was für ein Riesengeschenk, was für ein Privileg. Kein Wunder, dass Paulus sich des Evangeliums, das von dieser Gerechtigkeit sprach, nicht schämte. Kein Wunder. Das ist begeisternd. Dieses Freimachen der Evangelium. Ihr Lieben, er fährt fort, dass diese Gerechtigkeit Gottes nur durch Glauben erhältlich ist. Es gibt nichts, was man tun muss, um sie sich zu verdienen. Oder zu erkaufen. Gerechtigkeit Gottes oder Gerechtigkeit vor Gott kannst du dir weder verdienen noch erkaufen. Du kannst noch so ein guter Mensch sein. Du kannst noch so ein perfekter Mensch sein, der alles Mögliche tut, der karitativ unterwegs ist, der alles Mögliche macht und die Welt um dich herum bewundert dich für deine Hilfsbereitschaft und deine Großmut. Aber alles das macht dich vor Gott nicht gerecht. Sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird dir geschenkt. Als Geschenk. Ihr Lieben, alles, was wir tun müssen, um es zu erhalten, ist einfach zu glauben und auf das zu vertrauen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und Paulus fügt hinzu, dass es Glauben braucht, um das zu empfangen. Und es braucht Glauben, jeden Tag seines Lebens darin zu wandeln. Paulus zitiert indirekt hier einen Vers aus Habakuk, nämlich Habakuk 2, Vers 4. Da heißt es, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ihr Lieben, man kann dieses erstaunliche Geschenk nicht im Glauben empfangen und dann versuchen, es sich auf dem Weg zu verdienen, auf dem Weg des Glaubens zu verdienen. Es wird immer ein Geschenk bleiben. Es wird immer ein Geschenk sein. Es kann niemals ein Lohn oder ein Preis sein für irgendetwas, was du getan hast. Ihr Lieben, das macht demütig. Das macht demütig vor Gott. Weil ich weiß, ich bin von diesem Geschenk, das er mir gibt, abhängig. Ich bin davon abhängig. Gehen wir zu den nächsten Versen. Wer möchte lesen? Römer 1, 18 bis zum Schluss 23.
Ich fange dann mal an. Genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihren eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen.
Amen. Ihr Lieben, Paulus sagt hier weiter, dass es eine Warnung an diejenigen gibt, die dieses erstaunliche Geschenk der Gerechtigkeit Gottes ablehnen, ignorieren. links liegen lassen. Diese Menschen, die müssen sich einer weiteren Konsequenz stellen. Nämlich Gottes Zorn. Paulus sagt, dass Gottes Zorn bereits begonnen hatte, sich über die Menschen auszugießen. Er fährt fort, zwei Gründe anzugeben, aus denen der Zorn Gottes heute über die Menschen ausgegossen wird. Der erste ist, wegen des gottlosen und ungerechten Lebensweise des Menschen, die völlig im Gegensatz zum Charakter und der Natur Gottes steht. Ein Gott, der heilig ist. Und der zweite Grund dafür ist, dass sein Zorn über die Menschen ausgegossen wird. Der zweite Grund ist wirklich, dass der Mensch die Wahrheit über Gott durch seinen ungerechten Lebensstil unterdrückt und negiert hat, abgelehnt hat, abgewiesen hat, was Gottes Erwartungen an den Menschen widerspricht. Ihr lieben, Paulus fährt weiter fort, dass es für niemanden eine Entschuldigung gibt, Gott nicht zu kennen, wenn er ihn wirklich kennenlernen möchte, weil Gott sich uns auf verschiedene Weise offenbart hat, jedem von uns. Und Paulus fährt fort, dass der Beweis Gottes seit der Erschaffung der Welt offensichtlich war. Paulus erwähnt eindeutig die Schöpfung. Er spricht hier nicht von Evolution, ihr Lieben. Er spricht von der Schöpfung. Die unsichtbaren Eigenschaften Gottes. Seine Liebe. Seine Weisheit. Seine Gnade. Seine Fürsorge, seine Versorgung und sein Schutz, seine Kreativität und so weiter, was uns alles noch einfällt, sind durch die geschaffenen Dinge, sind durch das, was Gott geschaffen hat, offensichtlich. Sogar Gottes erstaunliche Kraft und göttliche Natur ist in allem und sind in allem, was er geschaffen hat, offensichtlich. Kein einziger Mensch hat eine Entschuldigung dafür, Gott nicht zu kennen. Der einzige Grund, warum man Gott nicht kennt, ist, dass man ihn nicht suchen will. Ihr Lieben, Paulus fährt fort, dass der Mensch Gott anfangs kannte, eine persönliche Beziehung zu Gott hatte. Aber das Problem war, dass der Mensch Gott nicht für das verherrlichte, was er war. Und dann wurde der Mensch undankbar. Wenn wir das, was wir haben, was wir aus Gott haben, nicht schätzen. Wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, nicht schätzen. Dann werden wir undankbar. Und führen ein unzufriedenes Leben. Ihr Lieben, auch wenn wir manchmal durch Krankheit oder ich weiß nicht was durchgehen müssen, wenn uns unser Leben mal wirklich so richtig schüttelt, wenn wir da durchgehen müssen, wenn wir, sag ich nochmal, wenn wir das nicht schätzen, was Gott uns gegeben hat, dann werden wir undankbar und wir fangen an, ein unzufriedenes Leben zu führen. Wisst ihr, und aus einem unzufriedenen Leben kommen so viele Dinge heraus wie Egoismus, wie Selbstsucht, all diese ganzen Dinge, die dazu führen, dass der Mensch anfängt, sich selber zu zerstören. Ihr Lieben, das Nächste, was wir taten, was wir Menschen taten, war, dass wir in unserem Denken sinnlos und töricht wurden und unsere Herzen von der Wahrheit Gottes über Gott geblendet wurden. Der Mensch hat erklärt, weise und kenntnisreich über das Leben und alles andere zu sein. Und findet es dennoch leicht, den Schöpfer des Lebens zu leugnen. Was für eine Tragödie. Paulus bezeichnet solche Menschen als Narren. Wir würden vielleicht heute sagen, statt Narren, ein Knallkopf oder Idiot oder was weiß ich auch immer, was einem da noch einfällt. Kann ein geschaffenes Ding ohne einen Schöpfer existieren? Aber das ist heute der Zustand des Menschen. Der Atheismus gedeiht heute in vielen Ländern auf der ganzen Welt. Und die Bibel bezieht sich im Psalm 14, Vers 1 so auf einen Atheisten. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Und Luther hängt noch dran, auch nicht einer. Ihr Lieben, das Nächste, was der Mensch tut, nachdem er die Existenz Gottes geleugnet hat, ist seinen eigenen Göttern aus erschaffenen Dingen wie Menschen, Tieren, Vögel und Reptilien zu erschaffen. Dadurch hat der Mensch die Herrlichkeit dieses erstaunlichen, mächtigen, ewigen Gottes gegen Bilder, die aus erschaffenem Stein und Holz oder was weiß ich immer bestehen. Das Volk Israel hat uns so viel vorgemacht da, des zeitlich vergänglichen Menschen eingetauscht. Ihr Lieben, lasst mich jetzt eins sagen dazu. Und ich finde, das muss ganz einfach auch mal gesagt werden. Es gibt so viele Menschen, die rennen heute irgendwelchen anderen Menschen nach. Und ich rede hier auch über Christen. Sie laufen ihnen nach, weil sie sagen, ah, das liebe ich, wie der predigt, das liebe ich und wie der evangelisiert, so muss es sein und was weiß ich auch immer. Und sie sind völlig auf einen Menschen fixiert und fangen an, diesen Menschen auszutauschen oder Gott auszutauschen gegen diesen Menschen. Ihr Lieben, wenn das kommt, wenn das passiert in unseren Herzen, wenn wir in unserem Herzen Platz machen für etwas anderes als Jesus, dann sind wir dabei, das wichtigste Element zu verlieren, was da ist, nämlich ihn. Okay. Lasst uns die Verse 24 und 25 nachlesen. Wer sie hat, der kann das gerne tun. Möchte jemand lesen?
Ja, dann soll ich wieder.
Mach, Gabi.
Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihren eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen.
Ihr Lieben, aufgrund der vorsätzlichen Ablehnung von Gott, als Gott durch den Menschen und der Schaffung seiner eigenen sogenannten Götter entschied, Gott, sie ihr Leben so leben zu lassen, wie es ihre bösen Herzen wollten. Wenn jemand wirklich so leben will, wie er möchte, dann wird sowohl sein Leben für ihn selbst als auch für andere in der Umgebung schädlich sein. So groß ist das böse Verlangen und die Neigung zur Sünde, die in jedem von uns lauert. Ihr Leben, nichts anderes, sagt Paulus hier, ist, dass wir ein toxisches Leben führen, wenn wir ein Leben ohne Gott führen. Ein vergiftetes Leben. Als Gott den Menschen erlaubte, so zu leben, wie er wollte, wählte er Lebensstile, die im völligen Widerspruch, wählte der Mensch Lebensstile, die im völligen Widerspruch zu Gottes Plan für die Menschheit standen. Die Menschen begannen, ihre Körper untereinander zu entehren. Der Körper wurde nicht mehr für den Zweck verwendet, für den Gott ihn geschaffen hatte. Sie ignorierten die Wahrheit über Gott und entschieden sich stattdessen, Lügen darüber zu glauben, wer Gott ist, und begannen, erschaffene Dinge anzubeten, anstatt den Schöpfer selbst anzubeten. Gott allein muss für immer gepriesen und angebetet werden. Ihr Lieben, ich will mich über nichts lustig machen. Aber wisst ihr, das hat mir einen Stich versetzt, dass ich vor längerer Zeit irgendwann mal einen Fernsehbericht gesehen habe über neue spirituelle Richtungen. Und ich sah dann auch einen Bericht über das sogenannte Waldbaden, wie die Leute dorthin gehen, Bäume umarmen und anfangen, diese Bäume anzubeten. Ihr Lieben, das entsetzt mich. Das entsetzt mich, weil hier wird genau das getan, was Paulus gesagt hat. Es wird die Schöpfung angebetet und nicht mehr der Schöpfer. Da wäre noch so viel zu sagen dazu. Aber lasst uns die nächsten Verse lesen, 26 und 27. Hat jemand?
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen.
Ihr Lieben, Gott erlaubte ihnen, in ihrem bösen Verlangen nach Sünde noch weiterzugehen. Und sie fingen an, schändliche, lüsterne Dinge zu tun. Wir lesen hier von diesen homosexuellen Dingen, die wirklich entartet sind und die auch in vielen Gemeinden und in vielen Kulturen, gerade in Rom, auch ein Ausdruck der Dekadenz gewesen sind. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert habt, als ihr in dieser Woche die Abschlussgrundgebung des Synodalen Wegs mitbekommen habt. Alex schmunzelt in sich rein. Und dann gehört hat, dass es eine der größten Errungenschaften ist, dass die katholische Kirche in Deutschland homosexuelle Paare segnen wird in Zukunft. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass eine Kirche, die sich selbst in eine Schuld manövriert hat, die wirklich groß ist, die Kindesmissbrauch und all diese ganzen Dinge, ihr kennt das, ich muss das gar nicht wiederholen, nun anfängt, ihre Schuld zu vergrößern und damit glaubt, die Gesellschaft zu besänftigen. Ein entsetzlicher Konsens. Für mich wirklich entsetzlich. Alex, hast du dazu eine Meinung? Weil du kennst dieses Gebilde von innen besser. Wenn du dein Mikro anmachst, hören wir dich.
Ja, ich habe dazu eine Meinung, aber also es ist falsch, definitiv so vorzugehen. Und die katholische Kirche ist ja jetzt nicht die erste, die diese Segnungen gutheißt oder zulässt, sondern das ist ja vorher auch schon in der evangelischen Kirche. Das ist Mitschwimmen mit dem Zeitgeist, ist das.
Aber das macht es nicht besser, ne?
Nein. Das macht es überhaupt nicht besser.
Ja.
Es ist das pure Mitschwimmen mit dem Zeitgeist und damit natürlich auch die weitere Abkehr von Gott. Das ist das Problem dabei, dass wir sein Wort überhaupt nicht, und das sagt Paulus ja ein paar Sätze davor, dass wir ja erkennen seine Schöpfung. Und seine Schöpfung, wir sehen letztendlich, wir sehen zwei Geschlechter, nur Mann und Frau können gemeinsam Kinder zeugen. Das ist Sinn der Schöpfung, wenn ich das mal so kurz fassen darf. Man kann darüber weiter abhandeln. Aber eine Ehe gleichgeschlechtlich kann nicht zu dem Ziel führen, dass das Nachwuchs kommt.
Nee,
das ist
richtig.
Das ist zum Beispiel ein Thema, worüber man mal sprechen sollte.
Genau. Alles klar. Alex, ich mache einfach mal weiter an der Stelle. Ne?
Sonst alles klar.
Ja, entschuldige. Danke für deinen Einlass. Lasst uns im Römer 1 zum Ende des Kapitels kommen, Vers 28 bis 32. Rüdiger, liest du noch mal?
Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächtiger, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.
Ihr Lieben, der Mensch hat sich entschieden, dass es nicht wichtig ist, das Wissen über Gott zu bewahren und eine Beziehung zu Gott zu haben. Und weil das so ist, erlaubte Gott ihnen, bei der Erfüllung ihrer bösen Wünsche noch weiter zu gehen. Er erlaubte ihnen, in ihrem Denken völlig verdorben zu sein, zu beginnen, Dinge zu tun, die niemals hätten getan werden dürfen. Kein Wunder, dass sich die Welt in dem moralischen Aufruhr befindet, in dem sie sich heute befindet. Und nicht nur in dem moralischen Aufruhr, sondern in diesem gewalttätigen, orientierungslosen Aufruhr, in dem wir uns befinden. Hier ist, was sie daraufhin zu tun begann. Der Mensch begann, jede Form von Schlechtigkeit, Bosheit, Gier, Verderbtheit zu begehen. Wenn im Mittelpunkt seines eigenen Lebens steht, ihr Lieben, dann ist es wirklich niemand anderem wichtig, und alles zu bekommen, was man will, ist das einzige und die einzige treibende Kraft. Und das menschliche Bestreben ist heute, genau das zu bekommen, auf Biegen und Brechen. Egal, was mit den Menschen um mich herum passiert. Ich will. Der Mensch wurde von all diesen bösen Begierden erfüllt, ihr Lieben. Einander beneiden, anstatt miteinander sich zu freuen. Einander das Leben zu geben, anstatt einander das Leben zu helfen. Konflikte, anstatt in Frieden und Harmonie zu leben. Täuschung, anstatt Ehrlichkeit und Integrität. Bosheit, anstatt Liebe zu teilen. Tratsch und Verleumdung statt Gutreden. Gotteshasser statt Gottliebende. Frech statt respektlos, voll, arrogant und prahlerisch statt demütig. Ihr Lieben, der Mensch fing wirklich an, kreative Wege zu finden, Böses zu tun, um das Böse zu erleichtern. Kinder wurden ihren Eltern gegenüber ungehorsam, anstatt ihnen zu gehorchen. Die Menschen, ich meine, jetzt nicht in allen Dingen zu gehorchen, aber ihr Lieben, ich habe ja selber zwei Töchter großgezogen. Meine Tochter haben genau, glaube ich, gespürt, meine Töchter, ob da eine Willkür hinter gewesen ist, indem ich etwas gesagt habe, oder ob da Lebenserfahrung hinter war, wenn ich ihnen einen Rat gegeben habe. Oder Conny. Ihr Lieben, die Menschen verloren das Verständnis dafür, wie man lebt. Sie wurden einander untreu, anstatt einander in allen Beziehungen, einschließlich der Ehe, treu zu sein, statt liebevoll und barmherzig zueinander zu sein. Wisst ihr, ich fühle mich ja selber wie ein, sagen wir, fast Außerehelicher, wenn ich mir überlege, dass ich Ende dieses Monats nicht nur ich, sondern meine Frau und ich 50 Jahre verheiratet bin. Das ist heute so ungewöhnlich, dass man das gar nicht mehr verstehen kann. Ihr Lieben, die Menschen wussten, dass Gott gerecht ist und erwarteten, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise leben würden. Und obwohl sie wussten, dass der Lebensstil, den sie gewählt hatten, den ewigen Tod verdiente, lebten sie nicht nur weiterhin in totaler Rebellion und Auflehnung gegen Gott und seine Wege, sondern sie gingen einen Schritt weiter, um andere anzuerkennen, die genauso gelebt haben. Der Mensch hat eine Tendenz, Menschen zu verherrlichen, die in einer Gottesferne leben, ihr Lieben. Wie schlimm. Wie schlimm. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, das Elend liebt Gesellschaft. Ihr Lieben, und genau das ist es. Da, wo es schlimm ist, da siedeln sich um dieses Schlimme herum Menschen an, die dieses Schlimme miteinander teilen wollen. Aber es gibt den unausgesprochenen, aber weit verbreiteten Glauben, dass etwa was beliebt ist, auch richtig ist. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Ihr Lieben, eins müssen wir uns merken, und das bitte ich, nehmt einfach mit. Gott ändert seinen Charakter nicht nach unseren Launen. Gott war, ist und wird immer heilig bleiben. Amen.